BAG-Podcast. Willkommen zum BAG-Podcast.
Folge 4 vom BAG-Podcast. Heute geht es um die besten Clubs, die besten Spieler jede Woche. So wurde der Fußballwelt die Super League angepriesen. Oder wie wir sagen, der 48-Stunden-Wahnsinn. Oder war es nur eine Finte, um uns allen die Champions-League-Reform unterzumogeln? Es wird Zeit, dass wir uns das Thema mal genauer anschauen. Dabei geht es um Geld, Macht und welche Rolle die Fans spielen. Ich bin Simon vom Fanprojekt Meppen und übergebe an meine Kollegin Nadine vom Fanprojekt München in den Süden. Hallo Nadine, magst du die anderen Gäste mal begrüßen?
Ja, hallo Simon und hallo in die Runde. Ja, ich bin die Nadine vom Fanprojekt München. Und wie der Simon das jetzt gerade schon so schön hier angepriesen hat, wir werden uns heute ein bisschen über die Super League und die Champions League Reform unterhalten. Wir sind ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage sozusagen ins Land auch verstrichen. Man hat nochmal Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Und heute möchten wir uns mit unseren zwei Gästen, die ich sehr herzlich willkommen heißen darf, darüber unterhalten. Und zwar haben wir zum einen Nicole, die Chefredakteurin vom Ballesterer, zu Gast und einmal Sven Brooks, Veranstaltungsleiter, Sicherheitsbeauftragter und Fanangelegenheiten beim FC St. Pauli. Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Aber vielleicht könnt ihr einfach selber auch noch mal kurz was zu euch sagen. Nicole, magst du einfach vielleicht kurz anfangen?
Ja, gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Nadine, du hast ja schon gesagt, ich bin Chefredakteurin des österreichischen Fußballmagazins Ballesterer. Man hört es an meiner Stimme, ich bin keine Österreicherin. Ich sitze in Hamburg, mache das meiste, also auch jetzt sowieso quasi aus dem Homeoffice. Wenn gerade nicht Pandemie ist, bin ich auch öfter in Wien. Außerdem arbeite ich auch seit vielen, vielen Jahren für die COS, mache da also auf Honorarbasis so Öffentlichkeitsarbeit, Sachen, also Texte für Broschüren, für die Website und kenne darüber natürlich also auch die Arbeit der Fanprojekte und die BAG sehr lange und gut, würde ich sagen.
Danke dir. Sven, magst du kurz noch was zu deiner Person sagen?
Ja, guten Morgen in die Runde. Sven Brooks, seit fast 32 Jahren für den FC St. Pauli tätig, davon die ersten 8,5 Jahre als Fanbeauftragter, damals den Fanladen gegründet. Insofern ist mir euer Zusammenhang BAG natürlich auch nicht fremd. Und ich nehme an, dass ich zu diesen Fan-Themen auch immer noch eine Meinung habe, wenn sie auch jetzt mehr von außen ist als von innen. Aber die BAF-Gründung hat damals auch bei mir im Küchenformat stattgefunden, die Idee dazu. Insofern könnte ich mir wohl den einen oder anderen Rückblick auch erlauben, der womöglich von Vorteil ist, wenn man die heutigen Ereignisse versucht zu diagnostizieren.
Magst du noch einmal kurz sagen, wofür BAF steht? Vielleicht wissen das nicht alle.
Anfangs stand es für Bündnis antifaschistischer Fußballfans, später Bündnis aktiver Fußballfans. Eine der größeren Fanorganisationen in diesem Land, die ja auch diverse offene Briefe mal schreiben.
Okay, vielen Dank. Ja, wie starten wir?
Wie starten wir? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich würde ganz provokant einfach direkt mal die These in den Raum stellen. Vielleicht ist das auch ein guter Aufhänger. Wird natürlich auch gerade hier am Standort München, ich würde sagen, wir sind mehr oder weniger direkt betroffen, indirekt betroffen, das kann man jetzt so und so sehen. Da wird ja auf jeden Fall auch viel diskutiert, und zwar, ob dann tatsächlich vielleicht auch diese ominöse Super League, wie sie jetzt schlussendlich dann doch auch wieder gescheitert ist, vielleicht nur eine Art Ablenkungsmanöver auch war, beziehungsweise, keine Ahnung, Erpressungsversuch, würde ich sagen, ist jetzt ein sehr sehr dominanter Begriff, sehr negativer Begriff auch, aber ob das vielleicht nur als Ablenkung grundsätzlich gedient hat, um diese Champions-League-Reform durchzuboxen. Ich weiß nicht, Sven, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht?
Ja, die These taucht ja auch auf. Ich selbst würde nicht so weit gehen, das als organisierten Coup zu verorten, weil ich glaube, diese offensichtlich geschlossenen Verträge mit der Investorenbank aus Amerika und so weiter, das wäre für ein Ablenkungsmanöver etwas zu weit. Also ich sehe da eher den Zufall, vielleicht auch nicht, aber als reines Ablenkungsmanöver würde ich das nicht sehen.
Nein. Nee, würde ich auch voll zustimmen. Also ich glaube, das ist, das klingt so als so ein bisschen Verschwörungstheorie ganz schön, aber ich halte das auch für Unsinn. Also weil die Champions League-Reform also ist dann beschlossen worden und ich würde sagen, sie hat eigentlich durch die Super League viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie ohne diesen, wie habt ihr das genannt, 48-Stunden-Wahnsinn gehabt hätte. Also das hätte die UEFA gar nicht nötig gehabt und ich glaube, die Schäden, die das jetzt doch für die Beteiligten ja Vereine jetzt durchaus angerichtet hat, die sind, glaube ich, einfach irgendwie zu groß, als dass das jetzt einfach so eine von langer Hand geplante Intrige war. Ich glaube, man muss sich tatsächlich auch klar machen, dass da einfach Leute am Werk sind, die auch über eine gewisse Inkompetenz verfügen, weil ja auch einige der beteiligten Vereine, denen geht es einfach wirklich schlecht. Und wenn die Leute, die führen, irgendwie so wahnsinnig fähig wären, sich solche Verschwörungen auszudenken, dann wird es den Vereinen vielleicht auch nicht so gehen, wie es ihnen geht. Also ich glaube nicht, dass das so war.
Okay, das ist definitiv auch eine gute Begründung, ja, würde ich auch so sehen. Das finde ich ja tatsächlich auch wiederum interessant, weil, wie du jetzt gerade gesagt hast, also die Champions League-Reform hat durch die Super League eigentlich noch eine höhere Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, okay, warum war denn nicht, also weil was da geplant ist und so weiter bei der Champions League, das war ja irgendwie auch schon länger bekannt, aber da gab es keinen so einen medialen Aufschrei und jetzt habe ich das Gefühl, ist er so enorm hoch.
Ich glaube, dass das liegt daran, dass Dinge in diesem Land erst richtig hochkochen, wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Die Leute, die ein bisschen mehr im Thema drin stecken, also die organisierte Fanszene, nenne ich es mal, die wussten natürlich darum, haben auch rechtzeitig schon Protest angemeldet oder geäußert, aber so richtig hochkochen die Dinge eigentlich immer nur, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das betrifft nicht nur den Fußball, sondern viele andere politische Entscheidungen auch. Und das ist eigentlich sehr schade. Aber die Leute sind halt dann auch sehr bequem.
Ja, ich glaube auch. Und das ist so ein bisschen, es ist jetzt ja auch überhaupt nicht die erste Reform der Champions League, sondern die werden ja irgendwie alle 3-4 Jahre, immer wenn die neuen Formate diskutiert werden, weil es neue TV-Verträge gibt. Das ist ja ein Prozess, der sich seit der Gründung der Champions League irgendwie hinzieht und wo es immer wieder den Druck der großen Ligen und der großen Clubs gegeben hat und immer wieder mit der Drohkulisse, wir machen dann unser eigenes Ding, wenn ihr nicht uns entgegenkommt. Und also ich glaube, die letzte Reform hat ja dann zum Ergebnis gehabt, dass es die 4 festen Startplätze in Deutschland, Spanien, England und Italien gibt. Also dass die ersten 4 sich automatisch für die Champions League qualifizieren und nicht im Juli und frühen August durch irgendwelche mühsamen Qualifikationsrunden gehen, sondern irgendwie dann Suche irgendwie im Anfang September oder wann das ist, einsteigen können. Und das hat noch so ein bisschen Aufregung nach sich gezogen. Dann ist dann irgendwie die Conference League gleichzeitig eingeführt worden, also dieser dritte Wettbewerb, der halt für die kleinen Verbände, damit die dann auch was haben. Also das ist so ein Prozess, der sich wirklich über inzwischen ja Jahrzehnte hinzieht. Und ich glaube, deswegen gibt es dann auch so eine Gewöhnung. Plus, also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, in der jetzigen Situation haben ja alle, also wenn wir dann auf Deutschland gucken, irgendwie die ganzen Zukunft-Profifußball-Diskussionen, überhaupt die Corona-Situation, wann, wie geht's mit dem Fußball weiter, da gibt es so viele Baustellen gerade, dass so dieses, ach so, Champions-League-Reform ist auch noch, das ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen.
Ja, total.
Ja, es ist ja auch interessant, dass die Super League, das ganze Thema kam für uns. Also ich bin ja an einem Standort, der davon nicht betroffen ist, aber das kam irgendwie für uns in so einer Nacht- und Nebelaktion, ploppte das auf einmal auf. Und ehe man sich so richtig da eingearbeitet hatte in das ganze Thema und gelesen hatte, worum es darum geht, zum Beispiel der Präsident von Real Madrid, der damit ja den Fußball retten wollte, bis man das alles irgendwie sortiert hatte. Waren gute 2 Tage vergangen und dann war die ganze Sache schon wieder begraben. Ja, das gab es ja sowas auch noch nie. Habt ihr da irgendwie eine Erklärung, dass das so schnell gehen kann, dass so etwas, ja, die Ideen dazu gab es ja schon viel, viel länger, aber jetzt, dass das so von jetzt auf gleich hochkam und dann wieder begraben wurde? Da irgendwie hat das mit dem Protest zu tun oder haben die sich einfach zu weit aus dem Fenster gelegt mit der ganzen Nummer? Könnt ihr da eine Einschätzung zu geben?
Also ich glaube beides. Die Proteste waren ja nicht nur fanseitig, sondern auch medial. Also ich wüsste jetzt keinen Kommentar in irgendwelchen Medien, der sich da Hurra Super League ausgesprochen hätte. Das ging alles so in eine Richtung. Und ich glaube, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, ist einfach diese mangelnde sportliche Qualifikation für diese Sache, da irgendwelche Weltraumligen da zu installieren, wo es nur nach Namen geht und nicht nach aktuellen sportlichen Ergebnissen. Das mag der gemeine europäische Fußballfan aus meines Erachtens guter Tradition nicht. Und selbst die sportlich Verantwortlichen, so sie sich denn zumeist im Nachhinein geäußert haben, sagten ja auch, das ist überhaupt nicht unser Ding, es geht nur noch um Kohle und nichts weiter. Und das haben die Leute, die das ins Leben rufen wollten, wohl doch etwas unterschätzt zum Glück.
Aber da frage ich mich ja tatsächlich auch, also ist es überhaupt möglich? Also weil eben, wir haben ja vorhin schon mit dieser Verschwörungstheorie in Anführungsstrichen drüber geredet, aber da sind ja auch jetzt Verträge vermutlich irgendwie auch unterschrieben und also da sind ja schon Prozesse in Gang gesetzt worden. Kann man das überhaupt wieder so schnell begraben, das Projekt?
Ich glaube, das muss man dann sehen, ne? Also ich würde auch sagen, es ist jetzt so zwar sehr schnell jetzt erstmal irgendwie vom Tisch, aber also ich glaube, man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, was dieses schnelle vorläufige Ende jetzt erstmal also begünstigt hat, war einfach die Wucht der Proteste, vor allem in England. Also ich glaube, dass das irgendwie etwas war. Und ich glaube, dass allgemein die Leute, die halt dahinter standen, also gerade vielleicht auch die dann, die Besitzer der Clubs, die in den USA oder überhaupt, also außerhalb von Europa sitzen, das trifft ja auch die italienischen Mailänder Clubs zu, dass die da einfach überhaupt nicht checken, was das auslösen kann. Und ich glaube auch, dass jemand wie Agnelli von Juve oder der Realpräsident, die natürlich da auch total weit weg sind von was bewegt das. Aber ich glaube, dass gerade in England, wenn man da sieht, wer sich da eingeschaltet hat, dass dann Boris Johnson, irgendwie Keir Starmer, also der Oppositionsführer, Prinz William twittert gegen die Super League. Ich meine, spätestens dann war halt klar, okay, das könnt ihr einfach vergessen. So. Und wenn dann noch Jürgen Klopp sich hinstellt und sagt, nee, eigentlich, also mit mir hat übrigens niemand geredet, so, dann ist es halt durch erstmal, ne? Und ich glaube, das haben die einfach, genau, was Sven sagte, das haben die einfach nicht richtig eingeschätzt. Und was die Verträge angeht, ich meine, das wäre ja auch schwierig erstmal, also weil auch jetzt gibt es ja Verträge. Also beteiligte Teams stehen, die standen zu dem Zeitpunkt noch in Champions League und Europa League Wettbewerben. Und also das wäre ja auch ein Problem gewesen, zu sagen, wie kommen wir denn da jetzt eigentlich raus? Also ich glaube, diese Realisierung von so einer Super League, die wird sich in jedem Fall irgendwie ganz viel vor irgendwelchen Gerichten abspielen. Und welche Gerichte, ob das jetzt Sportgerichte sind oder weltliche Gerichte, ich meine, das ist dann auch nochmal so eine Frage. Aber ich glaube, soweit ist es im Moment zumindest für uns, so dass man das jetzt irgendwie wirklich so durchschauen könnte oder dass es da ganz realistische auch Einschätzungen gibt. Das ist ja dann immer ganz schwer zu sagen, wie geht sowas dann auch wirklich aus, ne?
Ja, ich würde gern auch noch mal kurz auf die Proteste zurückkommen. Also wir haben jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen Montag, den 3. Mai. Und wir hatten ja gestern am Sonntag, den 2. Mai, das Spiel zwischen Manchester United und Liverpool, welches nicht angepfiffen werden konnte, durch aktive Fanproteste. Für diejenigen, die nicht im Thema sind, also da sind mehrere hundert Fans ja in das Stadion, um das Stadion herum aufgetreten mit Protestbannern. Das Stadion wurde ja eingenommen, will ich mal sagen, von den Fans. Die waren im Innenraum und haben sich dort sehr lange aufgehalten, sodass die Vereine nicht mal das Teamhotel verlassen haben. Das war jetzt der erste große Protest, der jetzt auch im Rahmen der ganzen Super League-Geschichte und gegen den Besitzer von Manchester United stattgefunden hat. Aber es gab ja auch historisch auch schon diese Fanproteste. Und meint ihr, dass wir sowas noch öfter sehen in Zukunft? Ist das der Weg, den die Fans gehen werden, gerade in England?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, gerade nach den Protesten jetzt, obwohl die Nummer in Manchester mich schon ein bisschen überrascht hat, hätte nicht erwartet, dass die so weit gehen. Zeigt mir aber nur, dass die Leute wirklich dermaßen die Schnauze voll haben und ihr Lieblingshobby, ihr Lebensinhalt, je nachdem, sowas von Schwinden sehen, dass die einfach sagen, jetzt ganz oder gar nicht. Ich bin mir auch vollkommen sicher, dass die Leute jetzt gesehen haben, was durch Proteste möglich ist. Und ich glaube, die Proteste gegen Anstoßzeiten, Wirrwarr und so bei uns in Deutschland haben da rübergespielt. Deutschland gilt ja in vielerlei Hinsicht mittlerweile, was Fanaktivitäten angeht, als leuchtendes Beispiel. Oder sowieso alles, was hier im Fußball passiert, von 50+1 bis eben zu den Protestaktivitäten. Und die Nummer mit den Tennisbällen, ich glaube in Frankfurt war das, oder viele andere Dinge, wo die Leute gesagt haben, wenn wir nicht wollen, dann findet hier kein Spiel statt, so ungefähr, hat da drüben auch für Aufsehen gesorgt. Und wenn man das mit früheren historischen Streitthemen vergleicht, ist natürlich die Möglichkeit der Mobilisierung heute um ein Vielfaches einfacher durch die elektronischen Medien. Früher musstest du Flugblätter vorm Stadion verteilen. Das ist natürlich heute viel einfacher, was die Sache natürlich auch positiv beeinflusst.
Ich finde es tatsächlich auch interessant. Also ich habe da in England mit nicht gerechnet, also weder mit dem gestern, aber auch grundsätzlich, also dass es da so enorm protestiert wird. Also ich weiß nicht, gerade ich frage, also was ich mich dann auch gefragt, okay, ist das, wie du es jetzt auch eigentlich begründet hast, ein bisschen Sven, ja, dass die Leute auch gesehen haben, teilweise in Deutschland irgendwie, was auch möglich ist. Und das ist dann vielleicht schon auch eine neue Generation von Fans ist, weil es jetzt nicht so, dass auch in England es nicht Themen gab, die eigentlich schon relevant gewesen wären, auch für Fans, aber dass da einfach das Interesse nicht bestanden hat oder ich weiß nicht.
Also mein Eindruck wäre jetzt, aber also ich finde das auch wirklich relativ spektakulär und ich finde, was Sven eben gesagt hat, das finde ich total wichtig. Ich glaube auch, dass da jetzt einfach Leute gemerkt haben, wow, wir können hier was tun. Also wir können irgendwie was ändern. Und ich glaube, dass das ein Gefühl ist, was die englischen Fans oder Fangruppen sehr, sehr lange nicht gehabt haben. Also das ist ja tatsächlich immer, also dieses Beispiel mit eben Premier League, was ja im Grunde auch so ein, da wir machen jetzt mal unser eigenes Ding, so eine Aktion damals war. Natürlich nach Hillsborough, also die Einführung der Sitzplätze überhaupt und dann diese Umwandlung des Fußballs, diese enorm starke Kommerzialisierung. Das ist was in England ja einfach dann auch verbunden mit Politik. Also ich meine, es war halt auch nochmal Thatcher-Jahre. Das hat einfach wirklich ganz, ganz viel hat ganz viel verändert und hat, glaube ich, wirklich eine ganze Generation im Grunde auch vom Fußball weggebracht. Und jetzt scheinen da ja aber, also hat sich auch so langsam wahrscheinlich auch wirklich unter dem Eindruck von, wie ist das in anderen Ländern, Ultraszene, gerade Deutschland als so ein ganz großes, nahes irgendwie Vorbild, da hat sich irgendwie was entwickelt wieder. Und ich glaube, das sind auch die Leute, die da jetzt irgendwie, also die jetzt gestern in Manchester, aber ja auch vorher, also es gab ja dann während dieser Super League-Stunden, gab es ja das Heimspiel von Chelsea, wo halt irgendwie ein Haufen Leute an der Stamford Bridge irgendwie halt dann auf einmal waren. Und ich meine, wenn man das dann vorstellen, was wäre dann los gewesen, wenn halt wirklich auch Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion hätten sein dürfen. Ich meine, das war sicherlich auch eine kluge Entscheidung, diese Super League-Bombe halt zu einem Zeitpunkt platzen zu lassen, als das irgendwie nicht der Fall war. Aber also das finde ich total spannend und keine Ahnung, wie da, also wie dieses Momentum oder ob das dann genutzt werden kann. Und gerade Manchester ist natürlich einfach, also die Proteste gegen die gegen Glazer, die sind ja nicht buchstäblich von gestern. Die sind ja uralt so. Und die haben halt ja auch schon zu einer Abspaltung oder zur Gründung von Manchester United
FC United von Manchester.
Genau, ihr wisst, was ich meine, geführt. Also das ist sowas, ich weiß nicht, da kommt, glaube ich, da kommen so ganz viele, ganz lange schwelende Konflikte und Unzufriedenheit raus und aber eben auch was Neues. Und das, wenn es gelingt, das so zusammenzubringen und dann eben auch noch so vereinsübergreifend, was ja zumindest bei der Super League der Fall war, dass da einfach mal die Fanorgan oder die Supporters Clubs waren das ja vor allem und Supporters Trusts von 6 Vereinen ein gemeinsames Statement raushauen. Also dann wird es halt auch, wird's auch ein bisschen eng irgendwie.
Da scheint sich drüben aber auch was geändert zu haben. Als wir damals mit vielen englischen Bekannten von Clubs darüber diskutiert haben, warum habt ihr euch denn nicht gewehrt gegen die Versitzplatzung nach Hillsborough? Das war für uns unverständlich. Wir hatten den gleichen Kampf in Deutschland ja auch, aber zum Glück siegreich bestreiten können. Da wurde uns immer gesagt, das ist nicht unsere Kultur. Der Engländer an sich, der stellt sich bekannterweise brav in die Schlange am Bus und er protestiert nicht so auf der Straße. Das könnte man jetzt historisch womöglich auch anders sehen, aber das wurde uns immer wieder gesagt. Und ich glaube, dass die jüngere Generation, und ich meine im Fernsehen Chelsea und so gesehen zu haben, das sind hauptsächlich junge Leute gewesen. Ich habe da kaum Ältere gesehen, ja, zumindest vor der Kamera, dass die gemerkt haben, dass sich mit massiven Protesten auf der Straße was bewegen lässt. Sei es die Klimabewegung, also ab vom Fußball, Fridays for Future, bis hin zum Brexit. Ne, auch wenn wir den jetzt politisch ablehnen, aber da haben sie auch gesehen, wenn wir massiv auf der Straße was machen, können wir politisch was bewegen. Warum nicht auch im Fußball? Ich glaube, da hat sich über die Generationen ein Wandel herbeigeführt. Aber das ist jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Super League ist jetzt erledigt und Madrid, und die können jetzt zusehen, wie sie aus ihren Verträgen rauskommen, aber Champions League Reform ist ja weiterhin da.
Ja, ja, und wie du es gerade sagst, da haben die gesehen, was möglich ist. Eigentlich ein enormes Potenzial da, so sehe ich es auch, ist ja die Frage jetzt tatsächlich auch, wie geht es eben weiter? Also eigentlich gerade so unter dem Aspekt, okay, da gehen Fans vielleicht verloren. Also ist ja auch die Frage, wie wir aus der Pandemie hervorgehen. Ja, und jetzt ist da, also ich sehe da momentan eine Riesenchance eigentlich drin, in der internationalen Vernetzung vielleicht auch. Gleichzeitig ist es aber so, okay, wir wissen halt nicht, wann wir irgendwie wieder zurück in die Stadien kommen und wie es dann vor allen Dingen weitergeht.
Also ich glaube, diese internationale Vernetzung, die gibt es ja auch. Also die gibt es jetzt so rein auf also organisatorischer Ebene, zum Beispiel über Football Supporters Europe, wo es einfach auch einen engen Austausch gibt zwischen, also wo man einfach auch mitbekommt, wie war das denn in England, erzählt mal, wie war das in Spanien und Italien, wo eben, das hatten wir vorhin schon gesagt, wo die Proteste eben überhaupt nicht so massiv waren. Das muss man natürlich auch nochmal irgendwie im Kopf haben. Ne? Ja. Also ich glaube, den Austausch gibt es und eben, der ist natürlich auch viel einfacher, als er vor 30 Jahren war, weil man das über Social Media mitkriegt, weil man ganz andere mediale Möglichkeiten hat, irgendwie gemeinsame Sachen zu machen. Und also natürlich idealerweise in den Stadien, aber zur Not tut es dann halt auch irgendwie eine Social Media Kampagne so. Also ich glaube schon, dass es die Möglichkeiten gibt, aber allein können das Fans natürlich nicht machen. Also ich glaube jetzt, um diese Champions League Reform an der irgendwie nochmal zu drehen, was durchaus ja möglich wäre, dafür braucht es die Clubs und die Verbände. Also da muss halt im Moment der Druck hin. Also ich finde sowas wie gestern in Manchester, das schaut dann spektakulär aus, aber um wirklich, also um zielgerichtet zu handeln, musst du eben eigentlich den Druck auf die Clubs machen und auf die Verbände. Das ist im Fall von Deutschland natürlich irgendwie, da geht es um Rainer Koch, der sitzt im UEFA-Exekutivkomitee. Ich meine, ich sag mal, das ist jetzt nicht so einfach irgendwie, oder das ist jetzt nicht also wo man sich eh fragen kann, das ist jemand, der vertritt die Amateure eigentlich. Also der hat da irgendwie von der sozusagen Berufsbeschreibung von dem, womit beschäftigt er sich. Da kann man sich eh fragen, was macht der im UEFA-Exekutivkomitee? So, aber und da ist natürlich, der DFB hat bekanntermaßen im Moment 2, 3 andere Baustellen. Ich weiß nicht, was es da für Möglichkeiten gibt, aber das wäre halt wichtig. Ich meine, Sven, kannst du ja sagen, Pauli war ja einer von, 2, 3 Clubs, die auch gesagt haben, wir finden, wir wollen diese Reform nicht, wir sind dagegen. Bitte, DFB, Koch, stimmen nicht dafür.
Ich denke auch, dass der Druck auch auf dem Dienstweg erfolgen müsste, also über die Gremien, und dass dann ein Herr Koch nicht für sich alleine entscheidet, wie er im UEFA-Gremium abstimmt, sondern dass das über die Verbände gesteuert wird und dass hierzulande die Fans natürlich da enormen Einfluss haben, zumindest bei den Vereinen, die eine Fanszene haben, die entsprechend organisiert ist und sich in der Sache auch einig ist, wovon ich ausgehe. Ich glaube aber auch, dass da noch eine Menge passiert, und ob Koch noch weiter lange im Amt bleibt, sei mal dahingestellt. Ich habe, was man da so jetzt die Tage liest, steht er ja auch weiterhin kräftig unter Beschuss. Das wäre schon ein erster Schritt, wenn sich da was ändert. Ich glaube auch, wenn die Leute wieder ins Stadion kommen und auch die Champions League wieder losgeht, dass die Sache nochmal Fahrt aufnimmt und dass die Leute das nicht so einfach hinnehmen. Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass die gemerkt haben, wir können was bewegen und wir haben noch 3 Jahre Zeit, bis das neue Konzept da greifen soll, dass da einiges passiert. Hoffe ich zumindest, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich interessiert Champions League 0. Spätestens seit Einführung dieser Gruppenphase und mit diesen Qualifizierungsspielen im Sommer ist für mich jeder Reiz weg. Und ich glaube oder stelle die These auf, dass wenn man eine Umfrage unter allen Fußballfans in Europa machen würde, dass die sich auch den alten Europapokal der Landesmeister zurückwünschen, wo einfach jeder Meister spielt, egal von welchem Verband, und dass man da ähnlich wie im DFB-Pokal die Chance hat, dass ganz klein gegen groß spielt, dass halt sowas wie Liverpool irgendwo in der Ukraine antreten muss, und zwar im K.O.-Modus, weil das hat für mich immer die Spannung ausgemacht. Dann gucke ich mir auch so ein Spiel an, wo mein Verein bekanntlich eher nicht mitspielt, weil ich es einfach spannend finde. Die haben im Hinspiel so und so gespielt, jetzt muss dieser ukrainische Club nur ein Tor schießen, dann ist Liverpool raus. Solche Dinge gucke ich mir auch gern neutral an. Diese ganzen Gruppenspiele, wo 1000-mal gefühlt in der Saison Paris gegen Manchester City spielt, wen interessiert das denn überhaupt noch?
Ja, das sind aber, wenn man sich jetzt den internationalen Fußball anguckt, sehr düstere Aussichten. Wenn man sich jetzt die Super League, die lasse ich mal außen vor, aber du hast es gerade schon gesagt, die ist klein gegen groß, fehlt komplett. In der Champions League-Reform werden irgendwie ungefähr 100 Spiele mehr stattfinden. Also es wird noch mehr Fußball gezeigt. Es gibt noch diesen dritten Pokal oder diese dritte, ich weiß jetzt nicht den Namen leider nicht, dieser dritte Cup, der dann noch ausgespielt werden soll international. Es wird ja immer mehr. Sind nicht irgendwann alle Fans übersättigt? Also mir geht's genauso wie dir, Sven. Ich bin, was internationalen Fußball angeht, übersättigt. Es interessiert mich nicht mehr wirklich. Und es geht ja dahin, dass es nur mehr wird. Das ist ja also eigentlich keine schöne Entwicklung, wie ich finde.
Da kann ich vielleicht ganz kurz, also ich würde ja behaupten, vielleicht am Standort München, beziehungsweise mal für den FC Bayern, sollte man meinen, da ist man schon interessiert, so, aber auch da findet definitiv eine Übersättigung statt. Also egal, ob das, glaube ich, auf der professionellen Ebene ist, was eben irgendwie Personen betrifft, die im Fußball auch teilweise arbeiten, oder aber auch Fans. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt nur irgendwie von der Ultraszene oder den Ultraszenen sprechen, aktiven Fans, sondern wenn man sich da umhört, also ist mein Eindruck auf jeden Fall, dass da auch eine Übersättigung stattfindet, definitiv.
Ich glaube auch, dass da die Interessen der Fernsehzuschauerinnen und der ins Stadion ihren Club begleitenden Fanszenen in etwa ähnlich sind, weil wem bringt das denn noch Aufregung, wenn ich zum 12. Mal im Bernabeu sitze oder im San Siro? Aber auch in meiner Fankarriere möchte ich doch auch andere Länder kennenlernen, andere Stadien, andere Leute, und halt so ein Trip nach Belgrad. Ich sag mal, ist doch was anderes, auch vom Abenteuerfaktor, um es mal deutlich auszusprechen, als zum x-ten Mal nach Barcelona zu fahren. Und die Fernsehübertragung von der Fanatmosphäre auch von den Auswärtsfans lebt. Wer soll sich denn da als Fan diese Reisen in der Menge auch noch leisten können? Das ist doch komplett hirnlos alles.
Naja, da würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen. Also ich glaube zum einen, dass diese Perspektive mit dem Wer will da noch ins Bernabeu, dass das tatsächlich, also dass es da auch in Europa noch genügend Leute, die halt jetzt nicht die der harte Kern, nicht aktive Fanszene, sondern Fußball dann auch vielleicht eher so ein bisschen, dass es halt ein Wochenende in Madrid oder eine Woche in Madrid und dann nimmt man irgendwie so ein Spiel irgendwie mit. Also ich glaube, dass es die durchaus gibt. Und ich, also das zum einen, und ich glaube auch durchaus, also dass es auch noch ein jüngeres Publikum gibt, was sowieso mit so einem globalen Fußball groß geworden ist. Also wo irgendwie dieses, also Fußball ist der Verein um die Ecke und irgendwie der lokale Bundesligist oder so gar nicht so funktioniert, sondern das ist irgendwie Fußball ist halt, was weiß ich, Mbappé und ist Barcelona und so weiter. Also ich glaube das und ist irgendwie PlayStation oder so. Oder ich, da kenne ich mich mal alle null aus. Also sind die Spieler, die dann auf den Cover von diesen Spielen sind, wie auch immer. Also das zum einen und total wichtiger Punkt, ich glaube für Super League und Champions League, es geht halt auch nicht um die Leute, die in Europa Fernsehen schauen, sondern es geht halt um andere Märkte. Und denen ist irgendwie, also ob das jetzt USA oder Asien ist, denen ist dieses regionale Ding eh verständlicherweise total egal. Und das finde ich auch, also ich finde das auch schwer, das total zu verurteilen. Also ich finde das auch völlig okay, irgendwie Fan von irgendeinem Verein zu sein, irgendwo anders auf der Welt. Also das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist moralisch irgendwie jetzt verwerflich. Aber ich glaube, das sind ja natürlich die, das ist der Markt oder das sind die Märkte, die auch die Super League im Blick hatte und die auch für die Champions League immer wichtiger werden. Aber ich glaube, was tatsächlich der Punkt ist, wo man mit dieser Champions League-Reform, also was sie einfach echt nicht richtig zu Ende gedacht haben, dass irgendwer diese 100 Spiele mehr halt auch spielen muss. Also das ist ja, da gibt es ja einfach Reaktionen von Spielern irgendwie jetzt, die auch sagen, sorry, also das will ich auch nicht. Genau wie Klopp das ja auch schon gesagt hat zum Beispiel.
Aber dann kommt es doch genau wieder auf die Frage zurück, dass die Entscheidung gefällt werden muss, wem gehört das Spiel? Eine Frage, die wir auch seit Jahrzehnten stellen. Also, dass die Fanszenen sagen, pass auf, das Spiel findet im Stadion statt und zwar mit uns als Mitakteur, als wichtigem Mitakteur auf den Rängen und nicht der Markt in Asien oder in Amerika. Und diese Frage dann so weit zu treiben, dass sie schlussendlich mit einer Rücknahme der Champions-League-Reform beantwortet werden muss, wäre dann, denke ich mal, das Ziel, was sich die Fanszenen stellen sollten und hoffentlich auch werden.
Ich finde, Sven, du hast das richtig geil zusammengefasst. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Super League dahin gehört, wo sie vor dieser Protestwelle war und dass die UEFA Champions League Reform auch stark überdacht werden muss. Also dass wir das alle als Fans und auch die Verantwortlichen sich da wirklich nochmal Gedanken zu machen müssen. Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, darf, glaube ich, jeder noch ein kurzes Fazit ziehen. Und dann müssen wir, glaube ich, schon auch die Folge beenden, weil wir kriegen nämlich von der Marion aus Lübeck angezeigt, die sitzt nämlich hier im Hintergrund, dass wir schon bei den 30 Minuten angekommen sind und wir möchten ja auch niemanden überfordern mit dem Zuhören hier. Ja, ich weiß nicht, wer möchte denn mit einem kurzen Fazit beenden oder starten erstmal?
Ja, ich kann es probieren. Wie jetzt schon angedeutet, bin ich der Meinung, dass da was möglich ist. Und ich kann den Fanszenen nur Mut zusprechen, dass sie eben die Courage aufbringen, da jetzt diesen doch längerfristigen Kampf aufzunehmen, in ihrem eigenen Interesse, aber im Sinne auch wahrscheinlich vieler hunderttausender Fans in ganz Europa. Und wenn irgendwas zu tun wäre, wo man unterstützen kann. Also ich für, als Person und ich denke auch mal aus meinem Verein ist da sicherlich dabei, mit in den Kampf zu treten, auch wenn wir mit Europapokal wahrscheinlich in den nächsten Jahren nichts zu tun haben werden.
Ja, ich finde auch, Sven hat das eben ja eh schon gut zusammengefasst. Also ich glaube auch, dass ich da jetzt vielleicht etwas unerwartet irgendwie nochmal vielleicht sogar eine kleine, also eine Tür geöffnet hat. Und wenn das in England passiert, auch an einem Ort, wo wir das jetzt über die, weiß ich nicht, die letzten 10, 20, 30 Jahre vielleicht am allerwenigsten erwartet hätten. Aber ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es möglich ist, da jetzt nochmal Dinge irgendwie mal wieder in eine andere und bessere Richtung tatsächlich zu bewegen.
Dem würde ich mich tatsächlich auch nochmal anschließen. Also ich finde auch, ich finde das enorme Potenzial, was da ist, das hoffe ich, dass es nicht im Sande verweht, sozusagen auch, vielleicht auch pandemiebedingt, dass das die Zeit sozusagen einfach anhält und dann man da nochmal vor allen Dingen die aktiven Fans ihre Ressourcen komplett ausschöpfen können und ihre Möglichkeiten und dass der Kampf hoffentlich weiterhin mit so viel Energie vorangetrieben werden kann. Ja. Aber dann war das doch jetzt ein guter Schluss. Richtig, Simon? Der Nick?
Richtig, richtig.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, Nicole, Sven, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann nochmal eine Folge dazu. Man weiß ja auch noch nicht, was passiert. Also nicht jetzt zu früh freuen. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall sicherlich mal hoffentlich bald auch in Präsenz wieder in anderen Kontexten.
Ja.
Danke euch. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.